Da Frauen Bürgerrechte erhalten sollten, verkündete Baum auf dem Plakat, müssten sie auch die militärische Verantwortung ihrer männlichen Mitbürger teilen. Davon betroffen seien unverheiratete Frauen zwischen 15 und 50 Jahren. Die liberale Presse griff die Idee auf und veröffentlichte Bilder, auf denen pralle, uniformierte Frauen zu sehen waren, die ihren leichtgläubigen Ehemännern Hörner aufsetzten, Pfeife oder Zigarre rauchten und kleine Bärte oder Schnurrbärte trugen. Manche dieser Bilder waren erotisch aufgeladen, andere verächtlich, aber keines von ihnen offenbart uns etwas von der tatsächlichen Beteiligung von Frauen an den revolutionären Gewalttätigkeiten. In Wien meldete eine satirische Zeitschrift, in Paris würden freie Frauen aufgefordert, eine Amazonenlegion zu bilden, und fügte hinzu, da Frauen nur zu Hause Feuer spielen, schlage man vor, sie sollten, um immerfort in Eruption gehalten zu werden, ihre Männer mitnehmen. Schaut man sich stattdessen Äußerungen von Aktivistinnen an, stellt man fest, dass ihre Motive und Ziele genauso vielfältig und in den lokalen Netzwerken und Umständen verwurzelt waren wie die ihrer männlichen Mitkämpfer. Die erste Ausgabe der von der radikalen Eugénie Niboyer in Paris herausgegebenen Tageszeitung La Voix des Femmes enthielt ein Glaubensbekenntnis, das auf dem Recht der Frauen bestand, ihren Anteil an den Früchten der neuen Revolution zu erhalten. Mit einer rhetorischen Technik, die in den 1830er und 1840er Jahren verfeinert worden war, siehe Kapitel 5, brach Niboyer die Widersprüche der liberalen patriarchalen Ordnung auf. Zusammen, schrieb sie, bildeten ein Mann und eine Frau, die in einer Ehegemeinschaft lebten, das soziale Individuum, auf dem die soziale Ordnung beruhe. Aber würde die Stabilität dieses grundlegenden Bausteins nicht leiden, wenn man Männern fortzuschreiten erlaube, Frauen indes zurückhalte? Bald würde sich ein Abgrund zwischen ihnen auftun. Und warum sollte das Wahlrecht Männern gewährt und Frauen vorenthalten werden? Die übliche Antwort laute, die Stimme des Manns sei komplex, weil er sie im Namen seiner Familie abgebe. Aber wenn dies so sei, fragte Niboyer, warum unterdrücke diese Komplexität die eigenständigen Rechte von Ehefrauen und Töchtern, aber nicht diejenigen von Söhnen? Der Demokratie, einem System, das auf der kollektiven Wahl vieler beruhe, sei gewiss nicht damit gedient, wenn man dem unintelligentesten männlichen Bürger das Wahlrecht gibt und der intelligentesten Frau nicht. Noch stärker wurden die politischen Rechte in einem Manifest der kurz zuvor gegründeten Gesellschaft für die Emanzipation der Frauen vom 16. März 1848 betont. Warum, greift es ein bekanntes liberales Argument auf, sollten Frauen weiterhin Steuern zahlen, bei deren Verabschiedung sie kein Mitspracherecht gehabt hätten? Gesetze müssten von Frauen und Männern zusammen ausgearbeitet werden, um ihre gemeinsamen Interessen zu verwirklichen.